Big Show 525 bei Sportradio 360. Der Producer immer noch in den Vereinigten Staaten. Frechheit. Meldet sich zum Ende der Sendung. Es übernehmen wieder die Außenstudios Linde. Und wir fangen traditionell an mit Fußball. Zwei Experten in Leitung. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas.
Hallo.
Und den Journalisten Frank Flieger haben wir auch am Start. Hallo Frank.
Ja, hallo.
Ja, es lässt sich ja, also Thema letzte Woche, dann doch etwas nationalmannschaftslastig, Frank, ein 2-0 gegen Liechtenstein, was der eine oder andere vielleicht belächelt hat, ein 6-0 gegen Armenien und jetzt ein 4-0 auswärts in Island, die anscheinend ganz andere Probleme haben, als was da auf dem Fußballplatz passiert. 9 Punkte, kein Gegentor, klingt alles positiv für einen Einstieg, oder? Ich meine, wie hoch man jetzt Liechtenstein schlägt, mein Gott.
Ja, also ich sag mal so, das ist ja für einen neuen Bundestrainer auch eine ganz dankbare, ein dankbares Paket gewesen, ne? Wenn man jetzt nicht gleich irgendwie mit einem Spiel gegen Frankreich, England oder sonst wen startet und Gefahr läuft, vielleicht gleich diesen Negativtrend von der Europameisterschaft dann mit in die neue Ära zu übernehmen. Das drohte jetzt bei den drei Gegnern tatsächlich nicht. Die Bilanz ist so, glaube ich, einfach wie sie sein muss. Ja, 9 Punkte musst du holen aus deinen 3 Spielen. Ob die Abwehr jetzt da irgendwie stabiler geworden ist oder nicht, kann man nach diesen 3 Gegnern letztlich auch in Wahrheit nicht beurteilen. Da wirst du andere Gegner abwarten müssen, um zu gucken, ob diese fehlende Stabilität dann unter Hansi Flick mit einem vielleicht neuen System, allemal auch mit einer neuen Besetzung auf einigen Positionen dann wieder zurückkehrt. Ja, bei der Torausbeute und ich sag mal auch die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat. Das war gegen Liechtenstein sicherlich noch sehr grenzwertig schlecht. Gegen Armenien war es, wie ich fand, insbesondere in der ersten Halbzeit richtig gut. Und gestern war es okay, es ist das, was man erwarten muss. Du gehst früh in Führung, spielst das dann auch irgendwie, ohne jemals in Gefahr zu geraten, souverän runter. Das ist das, was man von der deutschen Nationalmannschaft erwarten muss. Von daher würde ich jetzt auch einfach sagen, das war ein guter Start für Hansi Flick. Da kann er sicherlich drauf aufbauen. Er hat jetzt erstmal eine ordentliche Stimmung, er hat ein bisschen Rückenwind. Und ja, das hätte schlimmer kommen können.
Ja, Andreas, die Jener waren bekannt, wie die Spiele ausgehen würde, konnte man sich denken. Von daher, wie war für dich die Erwartungshaltung an Hansi Flick vor diesen 3 Spielen? Und ja, also ändert sich jetzt was oder müssen wir warten, bis dann tatsächlich mal irgendein, sagen wir mal, namhafterer Gegner kommt?
Ja, jetzt muss man bei den Gegnern natürlich sagen, Armenien, ja, die waren in ihrer Qualifikation, in unserer Qualifikationsgruppe, muss man ehrlicherweise sagen, waren die ja gut gestartet. Ja. Liechtenstein waren aber dann trotzdem 2 Gegner, wo man dann sagt, okay, da muss Deutschland gewinnen. Bei Island muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein aufgrund der Erfolge, die in den letzten Jahren hatten. Das ist ja jetzt dann auch eine Mannschaft, die zu einem regelmäßigen Teilnehmer an großen Turnieren geworden ist. Aber wurde ist ja schon angeklungen, die haben diverse Probleme abseits des Platzes in letzter Zeit. Aber ein 4-0 in Island wäre jetzt aus meiner Sicht, hätten sie 4-0 in Liechtenstein gewonnen und 2-0 in Island, hätten wahrscheinlich alle gesagt, das ist alles super. Man sieht halt die Erwartungshaltung rund um die deutsche Nationalmannschaft, so wie Frank das dann halt auch formuliert hat. Naja, ist ja alles gut, weil die deutsche Mannschaft hat halt das gemacht, was sie machen musste. Hat man auch erwartet, dass sie gegen diese Gegner gewinnt. Dass man die zu null schlägt, und zwar 3-mal hintereinander, ist jetzt dann auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Und das wäre jetzt auch der eine Punkt, wo ich dann sagen würde, das wird in der Amtszeit von Hansi Flick ganz entscheidend sein. Hansi Flick war ja bei Bayern München ein Trainer, der auf eine sehr hohe Abwehrlinie gesetzt hat, der sehr risikoreich gespielt hat. Die Bayern waren unter ihm nie ein Team, das besonders wenig Gegentore kassiert hat. Die waren halt wirklich extrem offensiv orientiert, hatten aber so viel Qualität vorne, dass sie dann halt mal ein Ding halt auch nur 5-2, nur in Anführungszeichen 5-2 gewonnen haben, statt 3-0 oder 6-0. Aber Hansi Flick stand tatsächlich noch nie dafür, dass er defensive Stabilität absolut in den Vordergrund schiebt, und mit José Mourinho wird ihn niemand verwechseln, was das angeht. Aber diese Tests, das hast du jetzt eben schon angedeutet in deiner Frage, Nicolai, die werden halt in der Zukunft kommen. Muss man dann halt sehen, ob das dann auch funktioniert, wenn es zum Beispiel gegen Frankreich geht, eine Mannschaft, die vom Konterfußball lebt und die Qualität dazu hat.
Die Franzosen 2 Unentschieden und ein Sieg gegen Finnland, Unentschieden gegen Ukraine und Bosnien, genau so war es. Das war zum Beispiel dann nicht so ganz so der Start. Die Franzosen in ihrer Gruppe 3 Siege, 3 Unentschieden, während Deutschland ja souverän führt mit 15 Punkten, 5 Siege, 1 Unentschieden vor Armenien 11, Rumänien 10 und Nordmazedonien 9. Frank, ja, der Bundestrainer, der logischerweise natürlich ganz viele seiner Spieler kennt, weil er sie noch vor kurzem bei Bayern trainiert hat, das dürfte natürlich bei der Übergangsphase auch helfen.
Naja, natürlich. Also das war ja in der Vergangenheit immer so und wird auch in Zukunft immer so sein, dass du in der Nationalmannschaft einen starken Bayern-Block hast und wenn du dann als Trainer vom FC Bayern kommst und die Jungs kennst, ist das sicherlich nicht schädlich. Aber er hat ja auch ein paar neue mit dazugeholt und ein paar zurückgeholt und das ist ja jetzt auch letztlich dann die Aufgabe mit Blick auf die Zukunft. Sag mal, der Unterschied zu sonst ist vielleicht tatsächlich, dass zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft ja diesmal nur ein Jahr liegt, beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Jahr, weil die WM in den Spätherbst gerückt ist, aber da ist nicht ganz so viel Zeit und von daher glaube ich schon, dass er auch mit Blick auf die nähere Zukunft auf sehr viel Stammpersonal setzen wird, das deutet sich ja auch an und dann ist die nächste Aufgabe spätestens dann eben nach der WM in Katar dann auch den Generationswechsel da deutlich einzuleiten. Einige Spieler sind ihm zuvor gekommen, Toni Kroos, indem sie gesagt haben, wir sind nicht mehr dabei, andere Spieler, die man nochmal reaktiviert hat, wie Thomas Müller oder Mats Hummels, werden auch dann aller spätestens nach der WM sicherlich nicht mehr dabei sein. Und da muss man eben auch die neue Zeit einleiten mit jungen Spielern und dann wird sich zeigen, inwieweit ihm das gelingt, weil sich da natürlich auch eine neue Hackordnung und eine neue Struktur und Hierarchie in der Mannschaft rausbilden will. Da gibt es aber natürlich auch längst Leute, die da mit den Hufen scharren und auch bereit sind, das zu übernehmen. Leute wie Leon Goretzka oder Joshua Kimmich sind da längst mehr als nur in den Startlöchern. Das wird eine spannende Zeit sicherlich werden.
Also das zur deutschen Nationalmannschaft. Wir hatten es im Vorgespräch, dass der Producer gemeint hatte, ja, diese WM-Quali und die Nationalmannschaft, die werden wahrscheinlich nicht so groß zum Thema sein. Andreas, vielleicht ist das bei ihm einfach auch nicht mehr Thema, weil nachdem sie jetzt 2-5 gegen Israel und 0-1 gegen Schottland verloren haben, wird sich der Producer wahrscheinlich nur noch bedingt für diese WM interessieren, ne?
Ja, also was soll man da sagen? Das ist ja jetzt für Österreicher kein neues Gefühl, also ohne das jetzt bösartig zu sagen, aber die Österreicher ja dann doch eher, also das ist ja das Überraschende dann, wenn sie beim großen Turnier mal dabei sind. Aber es ist natürlich aus österreichischer Sicht schon frustrierend, weil man hat ja jetzt schon eine Mannschaft zusammen, die, sagen wir mal, wenn wir jetzt das europäische Niveau anschauen, sagen wir mal, irgendwo so im oberen Mittelfeld eigentlich sein sollten, was die individuelle Qualität der Mannschaft angeht. Das heißt, da ist eigentlich eine Basis da, um zumindest mal um die Qualifikation für die großen Turniere immer bis zum Schluss mitspielen zu können. Und dass die jetzt dann so in dieses Loch reingefallen sind, das ist, sagen wir mal, von außen betrachtet, ohne dass man jetzt jeden Tag nachliest, was in Österreich um die Nationalmannschaft passiert, schon ein bisschen verwunderlich. Aber was soll ich sagen? Franco Foda hat auch den FCK nicht zurück in die erste Bundesliga geführt. Also was soll ich sagen? Mich überrascht es nicht.
Es ist nicht überheblich zu sagen, Frank, dass der Anspruch Österreich sein sollte, immer noch vor Israel zu sein, wenn man tatsächlich an großen Turnieren teilnehmen will, ne?
Ich kann mich so schlecht in die österreichische Volksseele hineindenken, ehrlich gesagt, aber ich glaube, nein, das ist nicht überheblich. Ich glaube schon, dass es der Anspruch Österreich sein sollte, vor Israel zu stehen. Ja, man sieht ja in den einigen Gruppen auch, dass es da durchaus noch eng zugeht. Also es gibt einige Gruppen, wo der Tabellenführer und Favorit dann wirklich auch deutlich und nun klar vorne ist. Selbst Frankreich, obwohl es da irgendwie holprig losgegangen ist, liegt ja mit 12 Punkten meilenweit vor dem Zweitplatzierten der Ukraine mit 5 Punkten, die ein Spiel weniger haben, aber eben auch 7 Punkte weniger.
Die wissen ja nicht, wie man Spiele gewinnt in der Ukraine anscheinend. Keine Ahnung. 5 Spiele, 5 Unentschieden. Genau.
Nein, dann gibt es ja natürlich auch ein paar Gruppen, die sind tatsächlich total eng und spannend. Also wenn ich mir die Gruppe G mit Holland, Norwegen und der Türkei angucke, 13, 13, 11 Punkte, das ist schon, das wird schon munter werden.
Ja, das könnte noch spannend werden. Wie gesagt, es geht dann weiter im Oktober. Gruppe A überrascht mich ein bisschen, dass Luxemburg mit 6 Punkten aus 4 Spielen vor Irland steht mit 2 Punkten aus 5. Aber wer weiß, vielleicht hat diese Nations League ja doch das ein oder andere bewirkt, dass manche kleine Nationen, und zu denen wollen wir übrigens auch Island zählen, ja, sich vielleicht ein bisschen besser eingestellt hat. Auch Malta hat ja zwischendurch Zypern 2-0 geschlagen. Also plötzlich gewinnen solche Mannschaften auch mal EM und WM-Qualifikationsspiele. Es ist wunderbar.
Ich erinnere bei der Gelegenheit gerne nochmal daran, dass Nordmazedonien gegen Deutschland gewonnen hat.
Das stimmt, genau. Und wir wollen die österreichischen Freunde nicht dran erinnern, weil sie haben sich wieder in der Gruppe, aber es gab mal ein Spiel gegen Färöer. Naja, egal. Bei uns in Europa läuft es ja halbwegs normal, Frank. Brasilien, Argentinien abgebrochen nach ein paar Minuten, weil die Gesundheitsbehörden aus dem Platz stürmen, um Spieler in Quarantäne zu schicken. Das war dann auch etwas anderes mal. Ne?
Man könnte auch das Adjektiv krass verwenden. Ich stelle mir das gerade am Wochenende vor. Leipzig gegen Bayern und nach 5 Minuten kommt irgendwie der Chef des Gesundheitsamtes aus Leipzig und sagt, jetzt ist mal Schluss hier. Völlig gaga. Also das zeigt aber irgendwie auch die katastrophalen politischen Verhältnisse in Brasilien. Da spielt bestimmt dann irgendwie auch noch die Rivalität zwischen Brasilien und Argentinien eine ganz besondere Rolle. Aber das ist natürlich ein Vorgang. Also sowas klärt man im Vorfeld eines Spiels. Und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, aufgrund der Quarantäneregelungen geht es mit diesem Personal an dem Tag eben nicht, dann muss man überlegen, wie man es macht, ob man das Spiel absagt oder ob man schaut, ob der Gegner, also in dem Fall Argentinien, trotzdem noch genug Spieler zusammenbekommt, um spielen zu müssen, auch auf Basis der FIFA-Statuten. Aber ich sag mal, das, was da jetzt vorgefallen ist, ist natürlich wirklich Dilettantismus in Reinkultur.
Der sich jetzt auf die europäischen Ligen auswirken wird, weil da sind, glaube ich, Spieler aus englischen Ligen dabei, Andreas, die da jetzt erstmal unten festhängen. Ne? Also ja, super. Hat sich gelohnt.
Ja, also ist jetzt schlicht und einfach so, dass das war ja ohnehin kompliziert mit der Rückreise der Spieler an diesem verlängerten Länderspieltag, dass viele Südamerikaner dann eben tatsächlich erst am Spieltag oder so wieder in ihre Länder zurückkommen, und wenn es da irgendwelche Quarantäne oder Testpflichten gibt, dann geht das natürlich eh nicht. Und ja, in der Premier League zum Beispiel ist schon klar, dass am Wochenende bei diversen Clubs, also Südamerikaner, deswegen nicht spielen können.
Ja, und bei Bayer Leverkusen beispielsweise, die ja am Wochenende jetzt gegen Borussia Dortmund spielen, da werden Charles Arangis und Hinkapi und Palacios auch nicht dabei sein. Ja. Jetzt unabhängig von Quarantäne und so, aber allein schon aufgrund der Tatsache, dass die Reisezeiten so sind, wie sie sind, passt das einfach nicht. Da war schon von vornherein klar, dass Bayer Leverkusen auf die wird verzichten müssen.
Tja, vielleicht hat er ja doch ein bisschen zu sehr vollgepackt. Was will man machen? Gut. Eine Sache, die wir noch hatten vom internationalen Fußball, die wir vor 2 Wochen hier angesprochen haben, damals mit Kollege Menüsch, das war dieses etwas überraschende Ende, Frank, zwischen Nizza und Marseille. Dieser Eckball, der nie ausgeführt wurde, wenn Marseille nicht mehr rauskam. Inzwischen ist das Strafmaß da. Also Nizza bekommt 2 Punkte abgezogen, davon 1 auf Bewährung, 3 Geisterspiele. Das Spiel wird wiederholt auf neutralem Platz. Und die Spieler, die Flaschen ins Publikum geworfen hatten, einer hat 2 Spielsperre bekommen, einer 1 auf Bewährung. Irgendein Physio hat sich noch mit den Fans geprügelt, der hat jetzt eine Sperre für 1 Jahr bekommen. Aber dass das Spiel neu angesetzt wird, in so einem, also auf neutralem Platz als Geisterspiel, wenn es so endet, finde ich ja jetzt erstmal grundsätzlich nicht falsch. Wie siehst du das?
Ja, im Sinne des Sports schon. Also es ist immer besser, wenn letztlich dann die Punkte auf dem Feld ausgespielt werden in 90 Minuten und nicht am grünen Tisch vergeben werden. Was sich da abgespielt hat, war ja auch, glaube ich, dann im Nachhinein auch dann für die Sportgerichtsbarkeit schwer nachzuvollziehen in der Abfolge der Ereignisse, wenn man sich diese Bilder mal anschaut. Das war so dermaßen turbulent. Also ich sag mal, was originär und ursprünglich passiert ist, konnte man noch nachvollziehen, aber wer dann in der Folge was als erstes und was als zweites getan hat, glaube ich, das lässt sich fast nicht mehr klären in diesem Tumult, der dann da entstanden ist. Insofern finde ich jetzt aus sportlicher Sicht erstmal, ja, das ist okay, dass man sagt, dann lass uns das Spiel nochmal spielen.
Punktabzug für solche Sachen, Andreas, pro oder contra?
Also für solche Sachen, das wäre jetzt eine pauschale Aussage. Ich glaube, dass Punktabzug grundsätzlich ein Mittel der Wahl sein sollte. Diese Option sollte es geben, aber dann reden wir tatsächlich davon, dass man im Detail reden muss, was da passiert ist. In dem Fall finde ich es okay.
Also da bin ich zum Beispiel auch bei solchen Geschichten wie rassistischen und antisemitischen Anfeindungen für gegen Spieler. Da bin ich zum Beispiel auch dabei, wenn man jetzt wieder sieht, was bei Ungarn gegen England in der Quali passiert ist, wo englische Spieler wieder massivst beleidigt worden sind. Da bin ich nicht nur bei Punktabzug, da bin ich auch wirklich bei der Frage, wie lange will sich die UEFA dieses Spektakel noch anschauen und nicht irgendwann mal entscheiden, dass man diesen ungarischen Verband auch mal für 1, 2 oder 3 Jahre von europäischen Wettbewerben aussperrt. Ja. Also das muss wehtun an der Stelle, was man da macht. Und das ist wirklich gar nicht mehr gut zu heißen.
Die Engländer, die ja nicht richtige Antwort auf den Platz gegeben haben, indem sie das Spiel, glaube ich, 4-0 gewonnen haben. Aber ja, klar. Also, das sind die Probleme, die wir auch abseits des Feldes haben. Wir machen hier eine kurze Pause und dann reden wir über einen Spieltag, der ansteht, der 2 Spitzenspiele bietet und der hoffentlich problemlos über die Bühne geht. Bis gleich.